And finally, Germany, 12 points. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner. Ob ich 12 Punkte bekomme, weiß ich nicht. Allerdings kann das später Mario Thunert sagen, denn der ist auf der anderen Seite der Leitung.
Solo quiero más. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das heißt, aber es hört sich verdammt gut an. Findest du nicht auch?
Weiß ich nicht. Am Ende sagst du irgendwas Versautes und dann heißt es, dass ich das gesagt habe. Du hast nämlich nicht gesagt, dass du es gut findest.
Ich habe gesagt, es hört sich gut an. Ob ich den Song gut fand, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, genau. Auch übrigens nicht zu verwechseln mit O Sole Mio, aber da werden wir heute noch etwas drauf eingehen, auf bestimmte ESC-Songs, ne?
Ja, tatsächlich ging es ja mit einer, es gibt ja immer drei Eurovision-Song-Contests, das weiß bloß immer keiner, der aus Deutschland kommt, denn es gibt ja zwei Halbfinales und beim ersten Halbfinale, da hat man ja so ein 70 Jahre Classical Opening gehabt. Beim zweiten Halbfinale hat man so eine Comedy-Einführung gehabt. Und was denn jetzt eigentlich beim großen Finale? Ich kann mich da gar nicht mal dran erinnern.
Die Einführung.
Das Opening.
Das Opening. Das Opening hat gesungen JJ. Ich glaube, da hat er nochmal, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er einen neuen Song von sich performt hat oder ob er nochmal Wasted Love abgehandelten Version performt hat. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Und dann sind ja auch schon die beiden Hosts in ihr legendäres Wortspiel eingestiegen, was sie dann auch bis zum Ende des Abends nicht mehr losgelassen haben.
Ach, genau.
Genau, da ging es ja darum, dass irgendwie so Songtitel mit eingebaut werden sollten in die Moderation und da gab es so eine konstruierte Wette zwischen den beiden, ob sie das schaffen, diverse Songtitel aus 70 Jahren ESC in ihre Moderationstexte mit einfließen zu lassen. Und das war natürlich, das hat natürlich direkt angefangen irgendwie in der Einstiegsmoderation, hat sich dann bis zum Ende weiter durchgezogen. Das war tatsächlich ein Punkt, an dem sich viele Kritiker gestoßen haben und was oft kritisiert wurde, weil die langläufige Meinung war, dass das etwas war, was nicht getragen hat und was viele dann irgendwann auch sehr genervt hat. Und ich kann die Kritik daran schon verstehen. Deswegen, ja, war vielleicht grundsätzlich das Setting des Abends nicht mehr so euphorisch, wie das tatsächlich in Basel war. Das war ein Tenor, der oft rauszuhören war in Kritiken, die ich jetzt nachträglich gelesen habe. Da scheint so ein bisschen der Hase begraben zu gelegen zu haben. Weiß nicht, wie fandest du die Moderation?
Schrecklich.
Ich sogar. Okay.
Ja, es war wirklich eine Sendung, die nichts Besonderes hatte. Es war kein besonders spannendes Opening, es war eine gute Bühne, aber sonst an Highlights, auch an Zwischenmusik, was man immer hatte, bis die Punkte vergeben wurden, war wirklich, ja, Einmal geguckt, ja, du hast nie wieder dran erinnert.
Mhm. Ja. Ja, tatsächlich. Es haben so ein bisschen die absoluten Highlights gefehlt, die einem so im Gedächtnis bleiben. Ne? Ich erinnere, ich weiß ganz gar nicht mehr genau. Ich glaube, das war sogar der Contest, wo Lena gewonnen hat, damals in Oslo, wenn ich mich recht erinnere. Da gab es ja diesen legendären, wie nennt man das, diesen Tanz, Glow von Madcon.
Genau.
Ja, wo es irgendwie Tänze in allen Teilen von Europa gab, wo dann hingeschaltet wurde. Und das ist natürlich was,
teilweise
das ist
einem dann aufgezeichnet.
Teilweise auch aufgezeichnet, aber so vom Ansatz her war es natürlich irgendwie so ein bisschen was, was einem sehr im Gedächtnis geblieben ist. Gut, das kann man vielleicht auch nicht in Anspruch stellen, dass das etwas ist, was es jedes Jahr gibt. Aber ja, dieses Jahr war es wirklich recht ereignisarm. Es gab dann halt nochmal Medley, also Lordi hat nochmal irgendwelche Songs performt. Max Mutzke war dann tatsächlich auch nochmal dabei. Ja, und insgesamt ist natürlich diese Spanne, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, die vergeht vom letzten Auftritt bis dann die Jury-Votings anfangen, inklusive dann auch der Jury-Votings. Das zieht sich natürlich immer ziemlich lang. Ich habe jetzt auch noch mal drauf geguckt. Tatsächlich 1,5 Stunden. Also vom letzten Auftritt bis dann praktisch der Gewinner feststeht, vergehen noch mal 1,5 Stunden. Das finde ich doch schon ein bisschen sehr lang. Also da würde ich tatsächlich...
Nein, also ich muss sagen, also nicht? Zum Teil. Denn ich habe mich natürlich schon drauf gefreut, dass das alles so ereignisarm beim Finale war, weil wir haben eigentlich auch immer mehr. Damals in Oslo, da gab es noch keine Flaggenparade, wo jeder einzeln reingelaufen ist. Da hatten wir noch nicht diese Postkarten. Und wir müssen natürlich auch irgendwie gucken. Es wurden ja dann auch, ich glaube 2015, 2016 wurden die zweite Punktevergabe eingeführt. Und du willst natürlich irgendwann mal auch fertig werden. Und da war ich jetzt ganz froh, dass da jetzt nicht so ein Stefan Raab-Intro mit Satellite über 15 Minuten kommt oder Tear Down This Wall 5 Minuten lang. Ich habe mich dann tatsächlich schon gefreut. Und was nochmal vom Ablauf, was halt so ein Problem ist. Also du kannst ab dem ersten Song voten, so weit, so gut. Mhm. Aber dann machen wir nochmal nach dem letzten Song eine halbe Stunde, wo
genau,
du
das
eben...
Meine ich, ja.
Genau, machen wir eine halbe Stunde nochmal Programm, was wir eigentlich nicht bräuchten. Man könnte vielleicht das 5 Minuten machen, mal aufs Klo gehen, aber die Jurypunkte, die liegen seit Samstag, spätestens Samstag Vormittag vor, denn was viele auch nicht wissen, am Freitag gibt es eine Art Generalprobe, ne, die gibt es Freitagmittag, aber am Freitag gibt es nochmal eine Show, die nur für die Voting, also für die Jury-Stars sind, die dann da rumsitzen und ein paar tausend noch Zuschauer. Und deswegen könntest du direkt anfangen und könntest dann auch sagen, nach den ersten 5 Minuten, die Leitungen werden geschlossen und dann kann man ja die insgesamt die Jury-Punkte zusammenzählen, die ja auch erst nochmal nach 40 Minuten Wartezeit kommen. Das heißt, du könntest dann die Sendung um vielleicht mal 0.30 Uhr beenden und brauchst dann nicht wie in diesem Jahr bis 1.07 Uhr. Ich war dann auch noch kurz aufräumen bei mir. Ich bin ja eigentlich um 2 ins Bett gegangen.
Okay, hast du da noch Zeit für gefunden, ja. Ja, ich finde halt tatsächlich, man kann auf der einen Seite sagen, es ist eine vielleicht so eine epische Länge, die da mit drin ist. Ich finde, es ist immer in meiner Wahrnehmung.
Diese halbe Stunde zwischendrin ist wirklich nervig.
Das ist so, ja. Ich würde mir da wünschen, dass man da irgendwie mal was findet. Dass man da am Ende vor allen Dingen vor einer Dramaturgie mal ein bisschen dichter wird und knapper wird, ja. Da könnte man sich mal was einfallen lassen. Viele kritisieren ja auch die Punktevergaben insgesamt, wie das so ist, dass dann am Ende praktisch noch mal. Gut, das findest du. Ich glaube, das gibt ein paar Leute, die sehen das anders.
Das hat ein böser Sadist erfunden, dass es dann erst diese Punktevergabe gibt, mit den einzelnen Ländern, die einfach wirklich toll sind. Und dann hat dieser Sadist zugeschlagen und hat gesagt, wie machen wir es möglichst brutal, dass nicht einer noch feststeht vorher. Und das finde ich genial. Wirklich genial. Das ist auch relativ kurzweilig, macht auch Spaß. Darauf freue ich mich jedes Jahr. Aber diese halbe Stunde zwischendrin, und ich habe dann auch mal versucht anzurufen. Und da muss man auch mal sagen, also es wird ja dreimal, gibt es einen Durchlauf. Allerdings, wenn du da mal gerade auch aufs Klo gehst oder dir vielleicht was zu trinken holst oder vielleicht dich mal kurz um deine Katze kümmerst, weil die wollte auch ins Bett gehen. Die hat mich schon so um 21.15 Uhr so angeguckt, so von wegen, ach, wir könnten ja heute früher ins Bett gehen. Heute ist ESC. Da musste bis halb zwei musste wach bleiben und dann war die auch wirklich bis halb zwei mit mir im Wohnzimmer und hat da, glaube ich, wenig Bock drauf gehabt. Ja, und dann muss ich halt einfach sagen, könnte man das alles, wie gesagt, kürzer fassen von dieser, von dieser halben Stunde, weil ich habe das dann auch nicht geschafft. Ich habe dann mein Handy mal gezückt und habe dann die Nummer ausgegeben, aber dass man einfach die Länder oder irgendwie so mal so eine längere Bildanzeige macht, wo alle Länder noch mal da sind, damit du die Startnummern hast, denn ich wollte das auch einfach mal ausprobieren. Ich saß dann vor meinem Telefon und ich wollte für... Ich muss mal gerade gucken, für wen ich abstimmen wollte.
Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga.
Nee, ich wollte für jemand anderen abstimmen. Ich glaube, ich wollte...
Australien. Du wolltest nochmal für Luxemburg abstimmen, naja, damit die das nachträglich nochmal zu nahe schaffen.
Ich weiß nicht mehr, wie die Aufstellung war, aber ich habe dann irgendwann, war es mir zu lästig... wo ist denn Australien? Genau, Australien, Platz Nummer 8. Irgendwo wollte ich abstimmen. Ich glaube, ich wollte... ich wollte für Frankreich abstimmen. Jetzt wusste ich aber nicht, wann Frankreich drankommt. Und dann saß ich zum dritten Mal vor diesem scheiß Durchlauf. Oder was ist das zweite Mal? Weil beim dritten Mal läuft es ja rückwärts. Genau. Und dann beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, ist mir jetzt egal, die 8... Jetzt kriegt Australien einen Punkt von mir.
Ah, oh, wie gütig, okay. Ja, Australien ist ja noch relativ weit nach vorne gekommen, ja. Ja, also ich bin ja auch immer grundsätzlich schon, also klar, auch da wieder gibt es sicherlich, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal ein bisschen argumentiert, sicherlich ganz gute Gründe dafür, ziemlich breites Teilnehmerfeld zu haben, damit sich auch diese ganze Vielfalt in Europa praktisch da repräsentiert sieht und auch dort vertreten ist und es sich widerspiegelt musikalisch, klar. Wie gesagt, ne, also bei mir ist halt so die Schwelle 18 bis 20 so eigentlich schon so das Maximum, wo ich sage, das wäre für mich ein gelungener Umfang, den ich konsumieren kann an so einem Abend. Also ich fände es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Du hast es eben angesprochen, es gibt diese Semifinals, zwei Stück gleich. Ich habe die dieses Mal tatsächlich bewusster verfolgt, was ich die Jahre davor nicht gemacht habe und dadurch hat sich so die Qualität, die ich so zum ESC bekommen habe oder so die mein Setting irgendwie so dazu nochmal verändert, weil das schon nochmal einen Unterschied macht und ich fände es vielleicht gar nicht so dumm, wenn man so ein Halbfinale tatsächlich etabliert und das ein bisschen stärker auch in den Vordergrund stellt, im Hauptprogramm auch ausstrahlt und das praktisch mit zu einem wichtigen dramaturgischen Part dieses Wettbewerbs macht und da praktisch dann aber auch eine stärkere Selektion schon stattfindet. Weil dann könntest du den Wettbewerb praktisch mit mehr Relevanz aufladen. Da würden schon stärkere Entscheidungen fallen und letztendlich vielleicht auch dazu beitragen, das Teilnehmerfeld vielleicht schon so ein bisschen mehr auszusieden, um dann vielleicht letztendlich in der Endveranstaltung vielleicht sogar auch eine größere musikalische Qualität zu haben, weil einfach schon Auswahlprozesse stattfinden. Ich glaube vielleicht, dass man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Ich fände sowas gut, wenn man vielleicht da mal versuchen würde, irgendwann in naher oder mittelferner Zukunft ja vielleicht doch mal auch an größeren dramaturgischen Rädern zu drehen. Ich meine, man kann es ja mal probieren. Es ist jetzt letztendlich nichts Irreversibles, ja. Also man kann das auch wieder zurückdrehen und es wieder auf den Ursprungszustand oder den aktuellen Status quo zurückversetzen. Ich glaube, man würde sich da kein Bein mitbrechen, wenn man da mal ein bisschen mehr schrauben würde. Vielleicht.
Also ich bin der Ingo und ich schraube nur an Frauen.
Boah, endlich konntest du endlich mal wieder einen Herrenhumor rausholen, ne? Endlich. Wenn nicht, wo beim ESC? Ja, was sagst du denn zu Viktoria Swarovski?
Moment. Ich wollte tatsächlich noch ganz kurz was dazu sagen. Es macht halt für mich einfach Sinn, mit 25 oder 26 Teilnehmern zu starten. Denn wenn du jetzt so eine Show, zwei Halbfinales machst, ist halt 10-10 plus dann den Titelverteidiger plus die Big Five. Ja, so kommst du auf 26, wenn Spanien jetzt nicht mitmacht, dann 25. Das macht alles für mich schon so ein bisschen Sinn. Zum anderen, wie du sagst, finde ich es wichtig, die Halbfinals auch im ersten laufen zu lassen. Dann könnte man sich, Spoiler fürs zweite Thema, ja auch eine Folge in aller Freundschaft sparen. Und bei der DG-Tour hätte man auch ein Kroatien-Krimi eingespart. Und hätte das Zeug dann nicht bei bei One versendet.
Das ist ja praktisch in einem Fingerschnipsen. Hast du gerade praktisch den MDR wieder auf Vordermann gebracht, ja.
Genau. Aber Viktoria Swarovski,
Sag mal.
Ja, da wird ja auch immer gesagt, das ist auch so ein halber Moderationsroboter, wie damals Kathi Hummels bei Kampf der Reality Stars.
Hast du es auch so gesehen, oder?
Ja, es war ja auch dadurch, dass die immer die einzelnen Songtexte da mit einbauen müssen oder wollten. Das war ja auch alles so zusammengeschustert. Da war ja null Spontanität möglich.
Ja, das haben tatsächlich viele kritisiert, ne? Also viele haben genau das kritisiert, dass das sehr so abgelesen wirkte, so vom Prompter.
Wahrscheinlich war es auch so.
Wahrscheinlich war es tatsächlich so, ja. Da gab es viel Kritik, gerade auch auf Social Media. Das ist ja manchmal sehr erbarmungslos, was dann da auch läuft.
Ja, aber wer geht denn auf Social Media und sagt, ach, so eine tolle Sendung?
Ja, also klar wird es da sicherlich auch positives Feedback geben, hoffe ich zumindest.
Ah, die Moderationen waren jetzt gerade so gut. Oder wer schreibt dann, so ein schönes Bühnenbild, lasst uns darüber mal feiern.
Ja, du hast recht, natürlich gerade Shitstorm, der neigt dazu, eher dann mal Raum zu greifen auf Social Media, weil das dann vielleicht die negativen Strömungen auch einfach sind, die dann gerade da irgendwie eine Sogwirkung auslösen und man sich dann reinsteigert in sowas. Klar ist das Potenzial dafür gegeben, aber es wurde trotzdem eben, es wurden viele Vergleiche gezogen, zum Beispiel zum letzten Jahr. Und da wurde gesagt, dass da Hazel Brugger und Sandra, wie heißt sie, Sandra Suter oder Sandra Stuter? Ja, eigentlich deutlich besser performt haben. Und genau, also da ist schon eigentlich auch Lob durchgekommen für eben das letzte Jahr. Also da werden schon auch positive Aspekte zugelassen. Jetzt ist es natürlich so, ich würde nicht sagen, dass Viktoria Swarovski ein Moderationsroboter ist. Aber ich fand schon auch, dass es sehr stromlinienförmig war, sehr um Perfektion bemüht. Meiner Meinung nach hat man zu sehr gespürt, dass es um Perfektion bemüht ist. Zum Beispiel auch, glaube ich, dass sie sich vorher irgendwie nochmal, ich weiß es nicht, wie ihr Englisch vorher war, aber ich hatte so den Eindruck, dass sie vorher auch nochmal einen Intensivkurs Englisch gemacht hat und irgendwie auch sehr darum bedacht war, Englisch zu sprechen. Das hat natürlich irgendwie so sehr aalglatt, irgendwie sehr geschliffen gewirkt. Und dadurch, dass das alles so eingeübt gewirkt hat und auch so sehr kontrolliert, war natürlich wenig Raum dafür, so Zwischentöne und von situativem Reacten, dass man sagt, man agiert zumindest auch ein bisschen im Moment. Natürlich machen wir uns nichts vor, arbeiten da im Hintergrund Autoren. Natürlich werden Sachen auf dem Teleprompter gespult und natürlich ist das eine Choreografie, die alle verinnerlichen, ganz klar. Aber ich finde, die Kunst ist ja, dass man es trotzdem irgendwie schafft, obwohl es natürlich diesen Ablauf gibt, den man grundsätzlich einhält und auf den man grundsätzlich auch immer wieder zurückkommen kann, immer mal wieder so kleine Momente zum Atmen lässt, wo du spürst, ja, da ist ein Moderator oder eine Moderatorin, die holt etwas aus dem Moment und da weht so ein bisschen ein frischer Wind durch. Und ich finde, das ist halt immer so für mich so ganz wichtig, weil Das ist für mich eigentlich eine energetische Gleichung. Also wenn ich spüre, da ist ein Host, der schöpft, der zieht aus dem Moment, bin ich auch bereit, als jemand, der das von außen verfolgt, etwas zurückzugeben und aktiv zu werden, ja? Weil das ist eine Form von gegenseitiger Aktivierung für mich.
Das kannst du bei anderen Shows machen, wenn Stefan Raab irgendwie was macht. Aber sagen wir ehrlich, beim Eurovision Song Contest, da will ich wissen, wer gewinnt. Und deswegen habe ich auch über die schlechte Performance drüber hinweggesehen. Und es haben ja trotzdem über 8 Millionen zugeguckt. Und bei den 14- bis 49-Jährigen waren es über 3 Millionen.
Und, es ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was jetzt dann die Einschaltquote verschlechtern wird. Oder warum man dann letztendlich nicht einschaltet. Aber es ist natürlich schon ein Kritikpunkt und das hat natürlich schon viel Raum eingenommen, diese Kritik in diesem Jahr auch. Und ich finde, es ist einfach auch eine Form von gegenseitiger Aktivierung, die da zu einem nicht unerheblichen Teil eben einfach auch auf unterbewusster Ebene passiert. Und das ist eigentlich eine Kritik, die ich ehrlicherweise nicht nur an Swarovski üben würde, sondern an recht vielen aktuellen Moderatorinnen und Moderatoren. Also das beobachtet man sehr oft teilweise leider. Da gibt es nur noch ein paar eigentlich, die das beherrschen. Das ist eigentlich ja. Aber Elton. Gut. Elton hat da seine Stärken tatsächlich. Also ich erinnere mich an eine Schlag den Star-Ausgabe, wenn das nicht sogar die erste war, die Elton moderiert hat.
Ja.
Wo er auf einmal auf dem Studioboden lag. Da hat Elton definitiv seine Stärken. Gut, Elton hat dann wiederum
aber lass uns noch mal kurz
in einem anderen Part auch Schwächen, aber...
Zum Wesentlichen zurückzukommen. Das deutsche Fire-Song von Sarah Engels hat insgesamt 12 Punkte bekommen. Ich fand jetzt von der Machart den Song jetzt nicht schlechter als vielleicht Bella aus Malta, Serbien, mit Grande Mähe oder aus Tschechien.
Ja. Ja, aber die haben ja auch nicht gewonnen.
Ja, aber sie waren deutlich besser und da fragt man sich halt dann schon, warum man von den Jurys so wenig bekommt, deutlich weniger, ob man dann auch immer so ein bisschen glaubt, bei den internationalen Jurys, dass Deutschland, weil es so groß ist und weil wir so eine Kultur sind, dass wir da eigentlich besser abliefern müssen, weißt du? Wenn du vielleicht irgendwie aus einer Profisportlerfamilie kommst und der eine Sohn halt nur mittelmäßig läuft, dann sagen alle anderen, ja, aber eigentlich schlecht. Ganz ehrlich, ich habe
noch nie. Ja.
Und deswegen werden da halt manchmal auch zweierlei Maß gemessen. Und ich glaube aber jetzt nicht, dass der Song so schlecht war. Auch die Performance war okay. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen, weil ich ja so Favorit sah mit Eva Maria und Luxemburg. Und da habe ich dann einfach im zweiten Halbfinale mal reingeschaut und habe halt einfach gesehen, okay, scheiße performt.
Okay, ich fand die Performance jetzt nicht so schlecht. Aber
die hat doch voll daneben gesungen.
Echt?
Ja.
Okay, vielleicht habe ich dann auch mal daneben gehört oder so. ja, ich habe es dir vorhin gesagt, ne? Luxemburgs Song hat mir so ein bisschen zu viele bekannte Elemente drin gehabt. Gut, aber wir waren da ja auf einer Ebene. Also wir haben uns ja in unseren Top 5 beide total verkalkuliert. Mein Lettland ist ja auch nicht ins Finale gekommen, was ich immer eigentlich noch ungerechtfertigt finde, aber sei es so. Tatsächlich nochmal vielleicht ganz kurz zu Fire. Ich finde, da gab es eine sehr gelungene Analyse im Redaktionsnetzwerk Deutschland vom Imre Grimm. Ich finde, das ist ein sehr, sehr lesenswerter Artikel, den wir vielleicht auch nochmal verlinken können. Ich finde, der hat da einige sehr treffende Punkte rausgearbeitet. Unter anderem zum Beispiel auch nochmal mit Verweis auf Thomas Hermanns tatsächlich, der ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, im Countdown mit Barbara Schöneberger überraschend, für mich wirklich überraschend, deutliche Worte gewählt hat, dass er den Song nicht gut fand. Und er hat zum Beispiel gesagt, der Song ist Retro, obwohl er eigentlich nicht Retro sein will. Und ich glaube, da trifft er einen Nagel mit auf den Kopf. Weil der Song wirkt halt einfach abgestanden. Er wirkt wie vor 20 Jahren. Aber da ist keine Ebene drin, wo man sagt, das ist eine bewusste Inszenierung von Retrohaftigkeit, um da vielleicht irgendwie ja, so ein Retro-Style irgendwie wiederum vielleicht irgendwie auf eine Metaebene zu bringen oder so. Oder irgendwie die zu persiflieren oder sonst irgendwas damit zu machen. Sondern es hat einfach gewirkt wie ein Song aus dem Formatradio wie von 20 Jahren. Und ein Song, der auf Radiotauglichkeit letztendlich gepolt ist. Und da macht der Imre Grimm, finde ich, einen sehr guten Punkt, über den es, finde ich, es sich nachzudenken lohnt. Er kritisiert nämlich zum Beispiel die Nähe des deutschen Vorentscheids, jetzt auch beim SWR, zum Radio. Er sagt nämlich zum Beispiel, dass sie besonders stolz darauf waren, dass sie da Radioleute mit reingeholt haben in dieser Auswahl. Und die sind immer sehr darauf bedacht, dass der möglichst konsensfähig ist, der Song, und dass der auch möglichst radiotauglich ist einfach. Und da identifiziert Grimm einen großen Fehler, weil er eben sagt, dass zum Beispiel Rumänien mit Bangaranga genau das Gegenteil davon ist. Das ist anarchisch, das hebt sich ab, das durchbricht praktisch so ein bisschen die Norm. Und genau so einen Song, den würde man wahrscheinlich eher so nicht im Radio erwarten. Und den auch nicht im Radio spielen. Und genau das sieht er als Erfolgsrezept.
Wir sagen ja praktisch,
dass ein Umdenken stattfinden muss, und ich stimme ihm dazu.
Ja, es ging ja damals, wir haben schon die ganze Zeit immer gesagt, Deutschland wird jetzt nicht gewinnen, aber wir haben immer gesagt, wir landen aber damit auch jetzt nicht auf dem drittletzten oder vorletzten Platz, auf dem drittletzten. Und da kann ich ihm schon in dieser Analyse zum Teil recht geben, aber dass der Song so schlecht abschneidet, da habe ich vorher nicht dran geglaubt. Ich finde das auch nach wie vor nicht so. Würde da auch zustimmen, dass du da vielleicht auch was Neues ausprobieren musst. Also es war ja manchmal schon immer so Hits, auch wenn es gibt kein Erfolgsmodell, sagen wir es mal so. Ich habe mich in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel mit dem ESC auseinandergesetzt, habe mir die Vorentscheide anderer Länder angeguckt, auch ob's, da gab es geheime Absprachen, da gab es Castingshows mit 30 Folgen, da gab es aber auch so kleinere wie in Deutschland, dann hat vielleicht auch nur der Sender mal was gemacht oder die Plattenfirmen haben was hingeschickt. Es gibt kein Erfolgsgeheimnis. Es hat alles mal funktioniert, aber es hat auch zum Teil auch gar nichts funktioniert. Und das würde ich halt nur abschließend zu dem Thema sagen und würde dann tatsächlich mit dir noch über den MDR kurz reden.
Okay, gerne. Ja, dann gehen wir über.
Denn der MDR hat ja gesagt, er muss jetzt gerade das Aushängeschild, seine Polizeiruf und seine Tatortfilme für die nächsten 3 Jahre pausieren. Also es wird jetzt erstmal, die Produktionen werden jetzt nicht abgebrochen, aber es werden jetzt keine neuen, wie abgebrochen. Die werden jetzt, die hören doch jetzt mittendrin auf bei
Nein, aber also so für die Verantwortlichen kommt es sich so vor.
Genau, aber die Filme, die schon produziert oder in der Produktion sind, die werden jetzt natürlich noch fertig gemacht. Aber es zeigt auch immer wieder dieses Missverständnis vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade beim MDR, der inzwischen viel bei sich angehäuft hat. Der hat ja freiwillig das Mittagsmagazin angenommen. Der MDR hat brisant. Der MDR macht die ganzen Volksmusikshows. Er hat dann auch den Kinderkanal. Sie machen sehr viel Fiction innerhalb der ARD. Und sie haben noch ARD Kultur. Und sie haben sehr viel. Und auch mal ein kleines Shoutout raus an Rainer Haseloff und Co., die immer sagen, wir brauchen mehr MDR im Ersten. Da ist viel MDR im Ersten drin. Und das kann jetzt der MDR sich scheinbar nicht mehr leisten, weil knapp 780 Millionen im Jahr dafür nicht genug sind. Und spannend auch bei dieser Sache ist, als der Beitrag angehoben wurde im Jahr 2021 von 17,50 auf 18,36, hat der MDR sofort wirklich das ganze Geld wieder ausgegeben.
In was? Weißt du das?
Ja, da hast du mir doch heute Vormittag eine Liste geschickt in Personal und auch Programm.
Ja, hat man, man sieht, ne? Also wenn du die letzten 10 Jahre da vergleichst, dann ist das gekippt, ne? Also die Ausgaben für Personal, für Programm, für andere Faktoren hat sich dann irgendwann weiter erhöht, die Einnahmen. nicht, und dadurch ist das eben irgendwann gekippt, ne? Weil 2014, glaube ich, war das so, wenn ich mich da nicht täusche, da gab es so ein Balkendiagramm aus dem Geschäftsbericht von 2024 eben, und da war das, glaube ich, noch so, dass der MDR da noch im Soll war, ne? Also wo praktisch die Ausgaben noch überwogen haben.
Bis 2080 übrigens immer unter 350 Millionen.
18,
ne? Und bis wie?
Bis 2018, meinst du?
Nee, ich meinte bis 2020 mit Ausnahme von 2018. Da hat man einmal 370 Millionen gehabt und jetzt ist man, seit der Gebührenerhöhung gibt man immer im Programm 20 Millionen mehr aus. Und da fragt man sich natürlich, wieso ist man dann als Unternehmen, und das ist ja eigentlich, also auch eine Anstalt mit einem Programmvermögen von über 700, 800 Millionen im Jahr, das ist ein Unternehmen. Das musst du auch so führen. Und da kannst du nicht sagen, es wird genau bis zum Anschlag so kalkuliert, weil dann solltest du diese Arbeit auch nicht machen.
Ja, also wie gesagt, da scheint irgendwie was gekippt zu sein, was ich jetzt recht. Jetzt ist es die Frage, liegt es daran, dass da ausbleibende Gebührenerhöhungen, die werden ja immer gerne angeführt, wirklich der Kasus Knactus sind? Oder liegt es daran, dass man sich da in bestimmten Bereichen übernommen hat?
Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich finde es immer wieder als Problem, so viele Miniserien zu produzieren, wo dann zwei Folgen gehen dann um 22.50 Uhr los und der Rest kommt nach Mitternacht bis nachts um 3 Uhr. Das ist für mich tatsächlich Verschwendung von Gebühren. Ich habe es auch mal gesagt, wir investieren auch viel Geld, auch von der GEZ, in Kinofilme, die dann auch um 23.35 Uhr am Sonntag kommen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch kein Nachtprogramm auf Kinoniveau produzieren.
Ja, Nachtprogramm, du sprichst natürlich jetzt für einen linearen Auswertungsweg, ne? Dazu muss man jetzt natürlich sagen, dass der halt einfach heutzutage im Jahr 2026 teilweise einfach auch nicht mehr der ist, der als der Primäre angesehen wird. Und als der Primäre.
Wenn du beispielsweise mal siehst, wie viele Stunden solche Sender produzieren. Also ein Doku, wenn ja am Tag mindestens 5-6 Stunden produziert, an Fernsehfilme laufen so und so viele Stunden. Das ist ja ein Überangebot. Und man muss ja sagen, ja, schön und gut Mediathek. Aber wenn ich so viel Inhalte in die Mediathek reinschmeiß, ja, dann wird es natürlich, also sind ja so viele Miniserien schon, du wirst ja erschlagen. Du wirst ja wirklich erschlagen bei ARD und ZDF.
Das ist natürlich grundsätzlich ein Punkt, wenn man feststellt, dass zum Beispiel die Ausgaben für Programminhalte bei den jeweiligen Anstalten angestiegen sind in den letzten Jahren, kannst du natürlich immer wieder diese Diskussion führen, was davon lässt sich irgendwie rechtfertigen, was lässt sich plausibilisieren. Wo kann man sagen, das ist ein Mehrwert, das ist ein Gewinn, das sollte man machen, das sollte man nicht machen. Das wäre dann praktisch im Zweifel letztendlich eine inhaltliche Programmdiskussion, die du für jeden einzelnen Programminhalt dann auch führen müsstest. Klar, kannst du die führen und solltest du die natürlich auch führen. Und letztendlich, wenn man feststellt, dass zum Beispiel die Aufwendungen auf inhaltlicher Ebene, also der produktionelle Output und die Ausgaben dafür im MDR in den letzten Jahren angestiegen sind, kann man natürlich hinterfragen, ist dieser Anstieg oder dieser Ausgabenanstieg, ist er zu rechtfertigen? Ja, sicherlich, das ist natürlich wichtig, das zu hinterfragen. Und dann kann man natürlich überlegen, wo sind da die größten Felder und muss man da Sachen reduzieren? Nicht umsonst ist es so, dass es ja in den letzten Jahren schon starke Diskussionen gab, eben zum Beispiel um diese ganzen Silbereisen-Shows, die ja früher wirklich in der Federführung vom MDR lagen und die ja wahrscheinlich auch mit einer der größten Kostenpunkte sein werden, weil wenn du mal guckst zum Beispiel, es gibt Aufführungen wie zum Beispiel bestimmte Sendungen, also vor allen Dingen Lokal-Nachrichtensendungen, Lokalmagazine kosten mit einer Ausgabe. Da gibt es
ja,
Aufführungen
das will doch niemand,
auf den
das will
Seiten
doch niemanden,
des MDR.
Das will dem MDR doch niemand wegnehmen.
Nein. Aber wenn du dann zum Beispiel mal guckst, solche Silbereisen-Shows, die siehst du dann nicht. Und ich kann mir denken, warum das so sein wird. Also ich will hier jetzt keine Verschwörungstheorie aufrufen. aber natürlich wird das einer der größten Kostenfresser sein, so ein Silbereisen-Event.
Nein, da wird da verdient Silbereisen mit seiner Firma verdient daran, an der Produktion, an der Künstlervermittlung und an der Moderation. Aber viele Künstler, die da hingehen, da hörst du ja schon immer in den Medien schreien, dass die ja gerade noch so das Hotel bezahlt bekommen.
Ja, aber ich sag ja nicht.
Aber dass die Gage ja trotzdem sehr, sehr gering ist. Ich möchte ein ganz gutes Beispiel nehmen und ich bin wirklich jemand, ich will auch niemandem seinen Tatort wegnehmen. Aber wir hatten letztes Jahr in der Winterpause sind 6 Tatortfilme gelaufen mit durchschnittlich schlechten Reichweiten. Also es gab ein Überangebot und ich hoffe, dass
Erstausstrahlungen.
Wir haben am Sonntag, den 21.12. hatten wir 2 Tatorte hintereinander gehabt, eine Doppeltatort mit nur 7 und 5,8 Millionen. Dann kam am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. kam einer, der hat nur 5 Millionen Zuschauer gehabt. 2 Tage später kam der Sonntagstatort, ja, auch unter 5 Millionen Zuschauer.
Natürlich.
Am 1.1. der nächste Tatort mit 6,2 und am 4. war ja der nächste Sonntag mit 8,6. Und da muss ich halt dann sagen, also muss das wirklich so viel Tatorte in 2 Wochen sein?
Naja, absolut. Da bin ich bei dir. Es ist auf jeden Fall ein Diskussionspunkt, vor allen Dingen auch, weil du ja auch dann wiederum im Wechselverhältnis mit dem ZDF die Diskussion anführen kannst. Müssen wirklich an einem Abend so 2 absolute Hochkaräterproduktionen, die ja wahrscheinlich mit die teuersten Produktionen in den jeweiligen Sendeanstalten sind, frontal gegeneinander programmiert werden. Also das ist definitiv auch mal ein Sinn, den ich ganz stark hinterfragen würde. Das hat man früher nicht gemacht. Und du hast das Traumschiff. Und das ist sicherlich ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, da ständig auf dieses Schiff zu gehen, in die Ferne zu reisen. Das ist ein Kostenaufwand. Und dann praktisch als ARD zu sagen, da machen wir einen Frontalangriff mit unserem eigenen Flaggschiff, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Also, und natürlich, klar, ich meine, Martin Brambach und Cornelia Gröschel, die haben sich jetzt auch geärgert und haben sich geäußert und empfinden da eine große Unsicherheit, gerade auch für alle beteiligten Gewerke. Und das kann ich total verstehen, aber grundsätzlich, ja, hast du absolut recht, kann man darüber diskutieren, wie viele Tatorte braucht es denn jetzt letztendlich? Ja, ich weiß nicht, wie viele Teams es inzwischen gibt, 18, 20 oder so gefühlt, ja.
Das ist mir ist das persönlich ja egal. Also es können ja 20 Teams sein, dann kann man auch ein bisschen weniger machen. Wenn der Tatort 10 Millionen Zuschauer hat, dann bin ich ja dafür. Aber du hast ja an den Quoten über Weihnachten, Neujahr gesehen, die Leute sind übersättigt.
Ich glaube auch, dass es da eine gewisse Übersättigung geben kann. Und letztendlich, klar wird natürlich auch immer argumentiert, es ist auch wiederum eine gewisse Präsentation von oder Repräsentation von Lokalität. Da wird dann vor Ort gedreht und so. Das ist auch alles schön und gut. Und letztendlich finde ich das auch sehr gut, wenn man dann sagt, wir wollen Synergien vor Ort schaffen und da praktisch eine Wertschöpfungskette schaffen, dass man sagt, Investitionen werden vor Ort geschaffen und die fließen dann auch wieder an lokale Institutionen zurück. Finde ich sehr gut. Aber man könnte ja diskutieren, dass man zum Beispiel sagt, man macht ein Tatort-Team für ein Bundesland und die werden in festgelegten Abständen gesendet. Dass du eine gewisse lokale Vielfalt aufrecht erhältst und auch gerecht wirst, dass das eine beliebte Reihe ist, aber dass man da doch eine gewisse Limitierung schafft. Das sind alles Sachen, über die, finde ich, kann man durchaus diskutieren. Und klar wird das dann letztendlich auch eine Überlegung sein im MDR, wenn dann du einen Tatort hast und dann auch noch einen Polizeiruf und der im Vergleich zu anderen Kostenpunkten und anderen Produktionen, die du hast, mit am meisten Geld schluckt, dann wird das auch mit das Erste sein, wo du dann sagst, okay, da müssen wir hier jetzt Einsparungen machen.
Ich sag dir einen Punkt, da könnten wir 80 Millionen sofort sparen. Die Highlights der Bundesliga, denn heutzutage kannst du, egal welcher Sender, also wenn du jetzt sagst, die ARD spart, kommt keine Sportschau mehr, dafür zeigst du halt was anderes. Und das sind 80 Millionen sofort frei, denn das kommt ja noch das Sportmagazin, das Sportstudio vom ZDF. Mhm. Und da kann man ja heutzutage, das sind ja Streamingrechte bis Montag dabei. Ja, da kannst du ja theoretisch in der ARD-Mediathek, kannst du ja dann auch die ZDF-Sachen angucken.
Da wirst du auch kleinteilige Diskussionen drüber führen können. Ganz sicher. Da gibt es auch sicherlich viele Fürsprecher, viele Gegensprecher, die sagen, es ist gut, dass Bundesliga als Kulturgut, als wichtiger gesellschaftlicher Faktor in Deutschland, wo Fußball sozusagen die Sportart Nummer eins ist, auch irgendwie eine gesellschaftsrelevante Stellung einnimmt, das sozusagen im Öffentlich-Rechtlichen zu halten, da gibt es Argumente dafür. Da gibt es auch Argumente dagegen, natürlich.
Mein Grundsatz muss ich trotzdem sagen, es sollte in Deutschland bei ARD und ZDF nur noch Sachen produziert werden, die auch zu einer normalen Zeit im Fernsehen kommen können. Wir brauchen kein irgendwie, das funktioniert nur in der Mediathek, weil dann kann das Netflix theoretisch machen. Oder Sat.1.
Ach ja, das weiß ich jetzt nicht. Also das Streaming ist ja einfach...
Ja, aber das dann hört es doch nicht auf. Es hört doch nicht auf. Das ist doch genau das Problem. Sie kriegen mehr Geld und geben dann einfach noch mehr Geld aus. Wir haben es beim Beispiel.
Ja, da muss man gucken, wie man es verteilt. Jetzt, ne? Dann muss man vielleicht lineare Sachen abzweigen und dafür aber dann für Jüngere. Also ich kann das aber total nachvollziehen, dass man sagt, bestimmte Altersgruppen, die sind kaum noch im linearen TV vertreten. Die konsumieren Sachen über die Mediathek. Und dann wir produzieren altersgerechte Sachen für die dann auch in der Mediathek und das wird dann auch in der Auswertung so priorisiert, das kann ich absolut nachvollziehen und das finde ich auch total wichtig, weil einfach diverse Altersgruppen auch einzahlen in den Rundfunkbeitrag und auch dann Programm zu machen für diese
Altersgruppen. Aber dafür haben wir One, ZDF Neo.
Ja genau, deswegen werden ja jetzt auch Sachen zusammengelegt, sinnvollerweise, da bin ich ja auch total dabei. Aber es ist tatsächlich
Keine Miniserien produzieren, die dann bis nachts um drei im Ersten laufen. Sorry, also das geht überhaupt nicht.
Gut, aber wenn sie sehr erfolgreich sind in der Mediathek, dann ist es sicherlich schon eine gewisse
Rechtfertigung. Ja, aber dann gibt es halt kein 20.15 Uhr Krimi. Dann muss halt
genau, das sage ich ja, da müssen Sachen verlagert werden. Ja.
Dann muss die Miniserie halt auf zwei Abende im Ersten gestreckt werden und dann kommt halt ein Kroaten-Krimi weniger. Aber es kann nicht sein, dass du denen mehr Geld gibst und dann wird gesagt, wir müssen das und das machen. Wir haben auch bei ARD Kultur tolle Dokumentationen zum Zeitgeschehen gehabt. Aber wenn man es nicht bezahlen kann, dann kann man es halt leider nicht bezahlen. Das und ist das richtig, ist eigentlich so mein Schlusswort.
Ja, wenn ich nochmal ein Schlussfazit ziehen dürfte, wäre es praktisch der Faktor, dass ich, glaube ich, es sinnvoll finden würde, in diesem ja sehr föderalistisch angelegten System dieser sehr vereinzelten Rundfunkanstalten, die hier jeweils auch praktisch ein eigenes Unternehmen bilden und jeweils einen eigenen wirtschaftlichen Kreislauf haben, da Sachen zu dezentralisieren. Ich glaube, das fände ich für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz zentral. Also, dass man da wirklich Strukturen, ganz, ganz viele Doppelstrukturen, 3-, 4-, 5-fach Strukturen, die abzubauen, um sozusagen auch Entscheidungswege zu verkürzen, um Synergien zu schaffen und dann letztendlich dann auch Entscheidungen unter einem Dach zu treffen. Das finde ich ganz wichtig, weil wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel über das Mittagsmagazin, wo es ja jetzt auch die Diskussion gibt, dass wiederum auch der MDR das abgeben will an den NDR. Und wenn es da einfach einen gebündelten Entscheidungsträger schon gäbe, der einfach dafür zuständig ist, innerhalb der ARD so ein Mittagsmagazin zu verantworten, hätten wir gar nicht diese Diskussion, dass du ständig die Anstalt dafür wechseln musst, dass du ständig auch den Standort dafür wechseln musst, dass du ständig ein neues Studio aufbaust, da ein Studio abbaust. Dann musst du wieder gucken, wo bleiben wir damit? Wo bauen wir eine neue Redaktion auf? Wo stellen wir neue Leute an? Ich meine, du kannst ja letztendlich argumentieren, wenn die zum NDR wechseln, wir können die Strukturen von Tagesschau 24, die übrig bleiben, weiter nutzen. Das ist alles schön und gut. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass diese ganzen Ortswechsel nicht auch mit Mehrkosten verbunden sind. Und diese Mehrkosten, die entstehen dadurch, dass es da so ein Eigenbrötlertum gibt. Und dass es da unterschiedliche Sendeanstalten gibt, die alles Entscheidungen für sich treffen. Und wenn sie es dann nicht mehr tragen können, dann geht die große Verschieberei los. Da muss das alles abgestoßen werden. Dann sucht man irgendeinen Gelackmeierten, der das übernehmen kann. Und dann werden die Strukturen wieder neu aufgebaut. Da muss man erstmal gucken, wie kannst du das jetzt verarbeiten. Und ich glaube, dass das ein System ist, das es wirklich überholt. Und da muss man drüber diskutieren. Ich finde es ganz, ganz wichtig, Regionalität zu stärken. Dass man Produktionsredaktionsteam vor Ort hat, die auch regionale Sendungen produzieren. Das fände ich ganz essentiell.
Ja, das ist ja, das ist ja wirklich zum Erbrechen, wird das ja gemacht.
Genau, das wird zum Erbrechen gemacht. Da kann man natürlich auch diskutieren, wann ist das zu viel, wann ist das zu wenig. Wie viele Nachrichtensendungen, da diskutieren wir auch oft drüber. Wir beiden, braucht es zum Beispiel wirklich in NRW? Du hast gesagt, braucht es wirklich eine eigene Nachrichtensendung in Wuppertal? Braucht es eine eigene Lokalzeit in Duisburg? Braucht es eine Lokalzeit in Köln? Und, und. Natürlich werden die Kölner sagen, ja, Essen, brauchen wir.
In Siegen,
natürlich werden die Bielefelder gerade sagen, ja, brauchen wir.
In
Bonn,
in Dortmund, in Duisburg, in Düsseldorf. Ja.
Genau,
und das die ist, gehen alle das 30 Minuten. Und da kommen dann auch in jeder Sendung, die 30 Minuten geht, die tauschen ja auch nichts aus. Also wenn die Sommerferien jetzt losgehen in NRW, dann macht jedes Studio auch seinen eigenen Beitrag zu den Sommerferien.
Ja, ja, genau. Das ist natürlich auch natürlich ein Punkt, da kann man natürlich auch wieder gucken, wo gibt es einfach Doppelungen. Wo gibt es dreifach Sachen, die man sich sparen könnte. Da gibt es natürlich Service-Magazine, wo es eigentlich auch gar nicht mal so darum geht, dass da regionale Sachen abgedeckt werden, sondern das sind einfach Sachen, die lassen sich sehr wohl auch verallgemeinern, wo man sagen könnte, warum braucht jede dritte Anstalt ein eigenes Service-Magazin? Kann man nicht ein Service-Magazin machen? Ja,
da arbeitet man
machen?
Ja schon dran.
Ja, da arbeitet man dran, da muss man auch dran arbeiten. Aber wie gesagt, ich glaube, ich fände es einfach sinnvoll, wie gesagt, wenn es lokale Zuständigkeiten gibt, wenn es lokal verankerte Teams gibt, die auch praktisch sich mit der lokalen Identität und dem lokalen Charakter auch identifizieren können und den auch kennen, weil sie da zum Beispiel aufgewachsen sind, weil sie dort leben. Das finde ich ja alles ganz wichtig. Aber wäre es nicht möglich, diese Teams unter einem Dach praktisch zu verantworten und diese Teams dann auch vernünftig einzusetzen, sodass man sagt, du hast örtliche Verantwortlichkeiten, du hast auch örtliche Entscheidungen, die getroffen werden können, Abwägungen, weil die einfach sich vor Ort da sehr gut auskennen. Aber diese ganzen Kostenverteilungen und diese ganzen
Mario,
Investitionsstrukturen, die damit verbunden sind, die einfach in klarere Bahnen zu lenken, das fände ich ganz wichtig, ist mein Abschlusswort, Fabian.
Wunderbar. Dann sind wir beide der Meinung, dass mal ein bisschen gespart werden kann. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Jetzt erstmal ein schönes Pfingstfest. 30 Grad nimmt uns einfach mit an den Strand, an den Badesee oder in die Badewanne, für die, die nicht ins Schwimmbad wollen. Oder wer es heiß mag, darf uns auch mit in die Sauna nehmen.
Genau. Fühlt euch imaginär mit einem Wasserschlauch von uns abgespritzt. In dem Sinne.
Überhaupt nicht. Aber trotzdem. Ciao.
Ciao.